Hey, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zur heutigen Folge, die den Namen bzw. das Thema mit sich bringt und die Frage mit sich bringt, ob du genügend Proteine zu dir nimmst. Wir werden heute über viele verschiedene Punkte sprechen. Keine Sorge, wir werden nicht zu sehr in die Theorie einsteigen, sondern gehen sehr stark auf die Praxis. Und am Ende der Folge habe ich auch noch zwei Beispieltage für Menschen, die sich entweder mischköstlich oder aber pflanzenbasiert ernähren. Schön, dass du wieder da bist, hier auf dem 100 werden Podcast, bei dem ich wie immer gemeinsam mit dir darüber spreche, wie wir mit der Ernährung und der Gewohnheit und vielen klugen Strategien im Alltag 100 werden können. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge und möchte direkt beginnen, wie immer, nach der Musik. Beginnen wir zunächst mit einem etwas kleinen theoretischen Hintergrund, da ich denke, dass es wichtig ist für diese Folge, um danach alles Nachfolgende zu verstehen. Und zwar zum einen, was ist überhaupt die Funktion von Protein? Es geht natürlich um Proteine, das wirst du mit Sicherheit auch schon häufig bemerkt haben, einen riesigen Hype im Supermarkt, im Gym, überall gibt es Proteinprodukte und dieser Makronährstoff wird immer sehr krass gehypt. Was ist ein Makronährstoff? Ganz kurz, wir haben drei Makronährstoffe, das sind zum einen die Kohlenhydrate, dann die Lipide bzw. die Fette und eben die Proteine. Und es stimmt, dass die Proteine wahrscheinlich einer der, wenn vielleicht nicht sogar der wichtigste Makronährstoff für uns Menschen ist. So sind Proteine beteiligt an den Muskeln, klar, das weiß natürlich jeder, im Muskelaufbau, auch an der Regeneration, also der Erholung und dann natürlich auch somit dann dem Wachstum von Muskulatur, den Haaren, der Haut, was aber eben auch viele nicht wissen, auch bei Hormonen spielen sie eine sehr, sehr große Rolle und auch bei Enzymen. Und Enzymen sind enorm wichtig für eigentlich alle physischen Aktionen, die du und ich im Alltag so tätigen. Es gibt einen Punkt, wo Proteine nicht unbedingt eine Rolle spielen und das ist beim Thema Energie. Das heißt also, wenn wir im Alltag Energie benötigen, greifen wir in der Regel eher auf Kohlenhydrate bzw. Glucose oder Fette zurück. Das hängt ein bisschen von der Belastung ab. Proteine werden eigentlich nur in den seltensten Fällen zur Energiegewinnung genutzt, sondern eben meistens zum Aufbau bzw. zur Reparatur. Wenn es um die Frage geht, wie viel Protein benötigen wir, gibt es hier viele verschiedene Meinungen, die ich einmal mit dir durchgehen möchte, denn ich denke, danach hast du ein relativ gutes Bild, wie viel du für dich zu dir nehmen könntest oder auch solltest. Die DGE empfiehlt 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Nehmen wir mal an, du wiegst 70 Kilo, dann wären das um die 55 Gramm Protein. Das ist nicht allzu viel. Beispiel, du isst am Tag zwei Eier, 100 Gramm Tempeh, das sind fermentierte Sojabohnen und zum Frühstück ein bisschen Joghurt oder Sojajoghurt mit Haferflocken, dann hast du diese Menge schon relativ schnell erreicht. Und theoretisch könnte man auch wahrscheinlich all diese Lebensmittel in einer Mahlzeit unterbringen. Bei der DGE, ohne jetzt zu sehr haten zu wollen, ist es allerdings so, dass die Werte in der Regel sehr niedrig angesetzt sind. Das heißt also, die Werte sind dazu da, um eben ein Mindestmaß zu definieren, was wir Menschen eben zum Überleben, also für die allernötigsten Funktionen brauchen. Die Werte sind aber nicht danach definiert, dass wir Menschen unser geistiges und körperliches Optimum erreichen. Das sehen wir auch bei den Vitamin C und Vitamin D Werten, dass da noch einiges nach oben geht. Letztlich muss die Dosis für sich jeder immer selbst rausfinden, aber ich würde bei eigentlich allen Makro- und Mikronährstoffempfehlungen der DGE immer darauf setzen, dass diese Werte mindestens erreicht werden sollen, man aber sehr gerne mehr zu sich nehmen darf. Und der Meinung bin ich auch bei Protein. Ich persönlich, ich halte mich eher an die 1,2 bis 1,5 pro Kilogramm Körpergewicht. Bei allem darüber sehe ich aus gesundheitlicher Sicht keine Vorteile. Hier ist der Unterschied der, dass wir insbesondere natürlich für Muskelwachstum streben. Das heißt also, umso aktiver du bist, umso mehr darfst du dich an diesen 1,5 orientieren und umso unaktiver du bist, umso eher kannst du dich auch an den 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht orientieren. Jetzt hatte ich immer die Frage, wie real ist das in der Praxis? Ich persönlich, ich halte mich da jetzt auch nicht strikt daran, also ich zähle meine Proteine nicht. Ich esse aber eigentlich in der Regel immer relativ ähnlich und weiß, in welchem Bereich ich ungefähr lande. Und vor allem beobachte ich auch die Effekte beim Training. Baue ich auf? Bin ich leistungsfähig? Erhole ich mich? Bin ich physisch stark? Bin ich nicht häufig erschöpft? Und messe das auch so ein bisschen daran. Wenn wir jetzt wieder die 70 Kilogramm schwere Person nehmen, dann werden eben diese 1,2 Gramm bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein eine Menge von 84 bis ca. 105 Gramm Protein, also ungefähr die doppelte Menge, die man aber auch gut erreichen kann. Wir werden, wie gesagt, gleich noch über Themen wie Proteinpulver und so weiter sprechen, aber erstmal ist das eine Menge, die man auch so über die Ernährung, denke ich, sehr gut aufnehmen kann. Der Grund, warum ich diese Menge empfehle, insbesondere auch in Bezug auf den Muskelaufbau, ist, weil wir wissen, dass eine erhöhte Muskelkraft, das heißt also eine erhöhte Muskelmasse, in der Regel auch ein sehr guter und schöner Marker ist für Langlebigkeit. Das heißt also, Menschen, die trainierter sind, in der Regel auch mehr Muskulatur haben, leben im Durchschnitt länger. Und das hat nicht nur etwas mit dem alleinigen Marker der Muskelkraft zu tun, sondern man sieht das auch relativ schön in der Praxis, weil Menschen, die eben einen stabileren aktiven und passiven Bewegungsapparat haben, unter dem passiven Bewegungsapparat fällt sowas wie Knochen, Bänder, Sehnen, unter den aktiven eben die Muskulatur, die sind nicht nur fitter im Alltag, sondern zum Beispiel stürzen die auch in der Regel weniger im Alltag. Die sind in der Regel auch in der Lage, mehr zu gehen, häufiger spazieren zu gehen, häufiger oder länger noch Fahrrad zu fahren. Die machen Gymnastik, die machen Yoga. Also du weißt, worauf ich hinaus möchte. Dafür sind natürlich Muskeln enorm notwendig und für Muskeln wiederum sind Proteine notwendig. Deshalb orientiere ich mich, weil ich auch täglich trainiere, eben wie gesagt, eher an diesen 1,5 Gramm. Dann kann man sich auch so ein bisschen, das ist, denke ich, auch immer ein sehr wichtiger Punkt, die Frage stellen, wie haben sich eigentlich unsere Vorfahren ernährt? Denn ich persönlich, ich finde, es gibt bei Ernährung immer zwei Seiten. Zum einen natürlich die Studienseite. Was sagen die Studien in geschlossenen Designs? Was macht das mit uns Menschen? Es gibt aber eben auch die Seite der menschliche Natur, sagen wir es so. Wenn wir uns anschauen, unsere Vorfahren damals, die haben sich in der Regel recht protein- und auch recht fettreich ernährt. Das heißt, die haben viel Fisch gegessen, teilweise Nüsse, Früchte, wobei die natürlich jetzt eher unter die Kohlenhydrate fallen, natürlich auch Fleisch, teilweise Insekten, Wildpflanzen. Das heißt, da waren Proteine in der Regel immer an der Tagesordnung. Das ist einfach etwas, woran ich mich ganz gerne bediene. Sowas wie Getreide zum Beispiel ist an sich in meinen Augen, wenn es richtig zubereitet wird, durch die Keimung oder Fermentation und im naturbelassenen Zustand ist, ein sehr, sehr wertvolles Lebensmittel. Aber das kam ja erst deutlich später hinzu. Das heißt also, damals haben wir uns eben, wie gesagt, von Wildpflanzen, Beeren, Fisch und Fleisch ernährt und eventuell noch ein paar Nüssen, Samen und sowas wie Knollen. Das ist also, denke ich, ein wichtiger Punkt, den man hier noch mit einbringen kann, wenn es darum geht, benötigen wir viel Protein. Kann man einen Proteinmangel haben? Ist eine gute Frage. Wenn du keinen Kalorienmangel hast, wirst du sehr wahrscheinlich auch keinen wirklichen Proteinmangel haben. Die Frage ist immer nur, wonach definieren wir den Proteinmangel? Hier kommen wir wieder auf das Beispiel von der DGE vorhin zurück. Denn zu wenig Proteine zu haben, um die alltäglichen körperlichen Aktionen im Alltag zu meistern, ist wie gesagt bei ausreichender Kalorienzufuhr relativ unwahrscheinlich. Aber wir wollen ja nicht einfach nur sozusagen überleben. Wir wollen ja im Englischen sagen, wir thrive. Das heißt also, wir wollen ja strahlen, wir wollen an unser Optimum kommen, an unser körperliches Optimum kommen. Und da kann man durchaus einen Proteinmangel haben, wenn man eben nicht genügend Eiweiß oder aber auch nicht genügend hochwertiges Eiweiß zu sich nimmt. Und hier müssen wir jetzt einmal über Aminosäuren reden, denn das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Denn das, was wir eigentlich aus der Nahrung zu uns nehmen, sind nicht unbedingt Proteine, sondern sind Aminosäuren. Das sind die Bausteine der Proteine, die unser Körper dann nimmt bzw. auseinander nimmt und daraus dann körpereigenes Eiweiß herstellt. Und das ist auch der Grund, der sehr dick und fett geschrieben, warum tierisches Eiweiß hochwertiger ist als pflanzliches. Denn das Aminosäurenprofil, also das Profil der Proteine von einem Lachs zum Beispiel, ähnelt eher dem Körper, dem menschlichen Körper, als das Aminosäurenprofil von einem Pilz oder einem Brokkoli. Deswegen ist es sinnvoll, nicht einfach nur nach einem Proteinmangel zu schauen, sondern insbesondere auch nach einem Aminosäurenmangel. Das ist häufig das Problem, was die Menschen, die eben einen Proteinmangel haben oder das Gefühl haben, sie sind nicht so leistungsfähig oder aber sie haben auch beim Sport nicht die Erfolge, die sie eigentlich erreichen wollen, mit sich bringen. Deswegen sind Aminosäuren eigentlich das Allerwichtigste und deswegen ist es eben auch so wichtig, viele verschiedene Proteinquellen zu kombinieren, um eben alle für den Menschen essentiellen Aminosäuren zu sich zu führen. Ganz kurz, was sind essentielle Aminosäuren? Essentielle Aminosäuren sind die Aminosäuren, die der Körper nicht oder nicht in ausreichendem Maße selbst herstellen kann und die müssen wir ihm deshalb über die Nahrung zuführen. Ich habe vor ein paar Monaten mal ein Aminogramm gemacht. Das ist, wie ich persönlich finde, enorm spannend. Was da gemacht wird, ist, dass die Aminosäuren in deinem Körper untersucht werden und du relativ sehr schön und ausführlich eine Darstellung bekommst, welche Aminosäuren in deinem Körper ausreichend vorhanden sind und welche nicht. Und es ist persönlich, wie ich finde, insbesondere wenn man Sport macht, aber auch einfach, wenn man leistungsfähig sein möchte, deutlich aufschlussreicher als einfach nur die Proteine, weil du dann eben siehst, mit welchen Lebensmitteln du gezielt in Anführungsstrichen ergänzen kannst, um beispielsweise den Mangel an Leucin oder Methionin oder Lysin auszugleichen. Weil es zum Beispiel einige Lebensmittel gibt, die einfach deutlich reicher an einer bestimmten Aminosäure sind und andere eben etwas ärmer. Du kannst so ein Aminogramm bei For You machen. Die sind ein Partner von meinem Instagram-Kanal und sind auch der Partner der heutigen Folge. Dort mache auch ich meine ganzen Mineralstofftests, also Vitamin-D-Test, Omega-3-Test, Immunsystem-Test, Darm-Test und eben auch dieses Aminogramm. Das ist, wie ich persönlich finde, unglaublich aufschlussreich, sind in meinen Augen die besten Testdurchführer in Deutschland. Ich war dort auch selbst vorher Kunde und empfehle die immer sehr, sehr gerne weiter. Du findest die auch unten in den Shownotes von diesem Podcast verlinkt. Da sparst du auch mit dem Code 100 werden immer auf alles 15%, da die ein fester und langfristiger Partner von meinen Kanälen sind. An dieser Stelle auch vielen Dank, dass ihr heute mit dabei seid und ich kann so ein Aminogramm mal jedem empfehlen. Genauso aber auch ein Omega-3-Test, Vitamin D. Man muss nicht alles machen, schau einfach, was für dich sozusagen die dringendste Notwendigkeit hast und dann hast du, denke ich, ein sehr gutes Bild von deiner aktuellen Situation. Die Frage, ob pflanzlich oder tierisch, lässt sich eigentlich relativ einfach beantworten. Ja, tierische Lebensmittel, wie eben genannt, haben eine höhere Bioverfügbarkeit, aber auch pflanzliche Lebensmittel sind natürlich geeignet, um sich ausreichend mit Protein zu versorgen. Die Bioverfügbarkeit eines Lebensmittels in Bezug auf Eiweiß liegt im Optimum, also im Optimalfall bei 100 und es gibt ein Lebensmittel, das da sozusagen der Goldstandard ist und das ist das Hühnerei. Das heißt also, das Hühnerei hat eine Bioverfügbarkeit von 100 Punkten, kann man so sagen. Und deshalb wird das Ei eben auch sehr gerne von Menschen, die Kraftsport betrieben, sehr häufig verzehrt, weil das Protein eben sehr gut aufgenommen und verwertet werden kann. Dasselbe gilt letztendlich auch für das Muskelfleisch von eigentlich allen Tieren, also jetzt Lachs, Rind, Hühnchen und so weiter. Dann gibt es einige Lebensmittel, die sind sehr weit unten auf der Skala. Das heißt, da wird das Protein nur sehr schlecht aufgenommen. Das gilt insbesondere für Weizen. Auch Dinkel ist nicht allzu gut. Roggen ist eigentlich mit Hafer so einer der besten Getreideproteinsorten, sagen wir es mal so. Diesen Getreiden fehlen aber einige wichtige Aminosäuren, weshalb man immer dazu rät, Getreide mit Hülsenfrüchten zu kombinieren, denn hier gleicht sich das Aminosäurenprofil sehr schön aus und du kommst an eine Wertigkeit, die jetzt nicht genauso gut ist wie bei tierischen Lebensmitteln, aber fast so gut und bei der die paar Punkte Unterschied eigentlich zu vernachlässigen sind. Insbesondere Linsen sind eine hervorragende Proteinquelle, gerade wenn sie gekeimt sind, aber allen voran natürlich auch Tofu, Tempeh, da hier ähnlich wie bei tierischen Lebensmitteln alle essentiellen Aminosäuren vorhanden sind. Auch Chiasamen sehr, sehr gut und wer es gerne ein bisschen exotischer mag, Spirulina, die kann man einfach als kleine Kapseln nehmen und schlucken. Ist ein bisschen teurer, aber wer das nötige Geld hat, ist eine enorm gute und gesunde Investition, weil du hier eben, dass eine Alge ist, nicht einfach nur das Protein bekommst, sondern natürlich auch noch viele, viele andere wichtige Pflanzenstoffe, wie man es eben von Meeresgemüse, also von Algen kennt. Ansonsten sind auch Buchweizen und Quinoa als Pseudogetreide noch recht gute pflanzliche Proteinquellen, die auch ein gutes Aminosäurenprofil haben. Das heißt also eine gute pflanzliche Mahlzeit, wenn man jetzt nichts Tierisches essen möchte, wäre zum Beispiel etwas Quinoa kombiniert mit Avocado, einfach weil es lecker schmeckt, und Tofu oder Tempeh. Ich empfehle pro Mahlzeit 30 bis 35 Gramm Protein zu sich zu nehmen, wobei es eine recht schöne, neue, sehr interessante Studie gab, bei denen die Menschen in dieser Studie eine Proteinzufuhr von 100 Gramm Protein pro Mahlzeit bekommen haben. Das heißt, sie haben trainiert und haben dann danach 100 Gramm Protein in einer Mahlzeit zugeführt bekommen. Man hatte dann so kleine Marker, mit denen man genau messen konnte, wo dieses Protein hingeht. Ob es einfach oxidiert oder ob es tatsächlich synthetisiert, also letztendlich verbraucht wird. Und erstaunlicherweise, das geht gegen alles, was wir bisher dachten und wussten, wurde ein Großteil dieses Proteins verwertet. Was eigentlich, wenn wir uns die Natur anschauen, auch Sinn macht. Denn wenn wir damals gejagt haben und das Mammut erlegt haben, haben wir in der Regel eine recht große Portion Protein zu uns genommen und waren dann erstmal satt, bis wir wieder die nächste Jagd angetreten haben. Und das ist eigentlich auch das, was diese Studie zeigt. Das heißt, theoretisch könnte man auch, wenn man das möchte, eine sehr große Portion Protein auf einmal zu sich nehmen. Ich mache das nicht, sondern verteile das auf aktuell 3 Mahlzeiten pro Tag. Und esse dann eben in der Regel so diese 30 bis 35 Gramm Protein pro Mahlzeit. Insbesondere natürlich die Mahlzeit nach dem Training, da hier die Proteinsynthese, also Verwertung angeregt ist, darf und sollte proteinreich sein. Wobei ich kein Fan davon bin, sich Shakes einfach so reinzuziehen, wenn man keinen Hunger hat. Wenn der Körper danach verlangt und du Hunger hast, dann kannst du es gerne tun. Ich nehme nur relativ selten Proteinpulver, sondern versuche es aus ganzen Lebensmitteln zu bekommen. Wenn ein Proteinpulver, dann empfehle ich immer eher ein pflanzliches, gekeimtes, auf Basis von Hanf, Erbsen, Kichererbsen. Hier erreichst du nämlich durch diese kluge Kombination vieler verschiedener Quellen oft eine biologische Wertigkeit, die sogar noch höher als die von einem Ei liegt. Liegt dann sogar bei 115, 120, 125. Da verlinke ich dir auch unten was in der Beschreibung. Ist kein Muss, aber für Menschen, die ansonsten anders nicht auf ihre Werte kommen, leistungsfähig sein wollen, Muskulatur aufbauen wollen, sicherlich eine sinnvolle Ergänzung. Beenden wir diese Folge heute mit 2 Beispieltagen, wie man sein Alltag proteinreich gestalten kann. Wir fangen an mit der pflanzenbasierten Variation und gehen dann auf eine mischköstliche Ernährung, also auf Personen, die alles essen. Bei einer pflanzenbasierten Ernährung könnte das Frühstück so aussehen, dass man morgens mit 300 Gramm Sojajoghurt startet oder aber auch Sojaquark. Der Sojaquark von Sojada aus dem Bioladen liefert nochmal ungefähr 1 Gramm mehr Eiweiß pro 100 Gramm. Das heißt, hier hätte man noch 3 Gramm mehr Eiweiß und dekoriert oder vermischt das Ganze dann mit Hanfsamen, Haferflocken, Walnüssen, Weizenkeim, die enorm reich an Protein sind. Ein Esslöffel oder zwei sind schon super. Wer mag, eben etwas Proteinpulver und optional, um das Ganze aufs nächste Level zu bringen, Spirulina-Kapseln, die man einfach dann dazu isst. Wie gesagt, ich persönlich mache das nicht. Ich kenne aber einige, die das machen und es ist sehr effektiv, gerade wenn man pflanzenbasiert Sport treibt oder Muskulatur aufbauen möchte. Zum Mittagessen Erbsen. Erbsen sind eine hervorragende Proteinquelle. Man merkt es auch daran, dass die meisten pflanzlichen Proteinpulver auf Erbsenbasis sind. Ich sage immer, warum dann nicht auch das ganze Lebensmittel essen? Du kriegst sie häufig auch tiefgekühlt in Bioqualität, sind relativ günstig. Man kann locker mal 100, 200 Gramm Erbsen essen. Wie ich persönlich finde, ein großartiges Lebensmittel. Etwas Avocado, Süßkartoffeln oder auch Kartoffeln, wer mag, Tempeh und Olivenöl. Tempeh sind fermentierte Sojabohnen, ist also noch etwas hochwertiger als Tofu, wobei man auch sehr gerne Tofu zu sich nehmen kann. Tempeh enthält in der Regel aber noch etwas mehr Eiweiß, nochmal so 3, 4, teilweise sogar 5 Gramm mehr Eiweiß als Tofu. Das heißt, Tempeh liegt so bei 19 21 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm, während Tofu sich irgendwo so bei 14 bis 16 Gramm einpendelt. Und wenn du überlegst, du isst 200 Gramm Erbsen und 100 Gramm Tempeh, dann bist du schon bei deinen knapp 30 Gramm Eiweiß. Wenn du 150 Gramm Tempeh isst, kommst du locker auf deine 35 Gramm. Das wäre zum Beispiel eine relativ gute Mahlzeit, meiner Meinung nach, nach dem Training. Und fürs Abendessen? Das ist ein Gericht, was ich aktuell sehr, sehr gerne esse, und zwar Linsen mit Pilzen, Kokosmilch und etwas Zwiebeln. Wer mag, nimmt, wie gesagt, wieder die gekeimten Linsen. Das ist eine sehr gute Verfügbarkeit. Die verlinke ich dir auch unten. Kokosmilch ist einfach lecker, nicht unbedingt allzu proteinreich. Pilze haben etwas Protein, nicht viel, so 2, 3, 4 Gramm. Aber 100 bis 200 Gramm Pilze kann man auch locker mal essen, gerade da die ja in der Regel auch noch in ihrer Größe schrumpfen. Und wer mag, kann sogar noch etwas Kichererbsen dazugeben, die ich allerdings auch immer selbst kochen würde, wegen der Verdaulichkeit. Einfach über Nacht einweichen, 8-9 Stunden sollten reichen und dann bei mittlerer Hitze so 60 Minuten köcheln lassen, bis sie recht weich sind und am Ende salzen. Kommen wir zur mischköstlichen Ernährung. Hier startet man den Tag oder könnte man den Tag starten mit etwas Joghurt und Beeren. Bei Joghurt empfehle ich immer A2-Joghurt, wenn möglich Rohmilch. Das ist auch der einzige Joghurt, den ich esse. Rohmilch bekommst du leider häufig nur vom Bauern, also eigentlich nie im Supermarkt, auch im Bioladen nicht. Und A2 bedeutet, dass er entweder von Schafen oder von Ziegen kommt oder von Kühen, die eine A2-Milch liefern. Das sind zum Beispiel Guernsey-Kühe oder Jersey-Kühe. Und die haben diese ganzen negativen Effekte auf Entzündungen und Darmgesundheit und auch die auch das Gehirn nicht, was man so von der normalen Milch kennt, erst recht von der, die von Kühen produziert wurde, die aus der Massentierhaltung kommen. Dazu eben etwas Beeren, Honig und der Markt kann sogar noch etwas Kefir dazugeben oder aber den Kefir natürlich so trinken oder den Kefir auch weglassen, wie man möchte. Zum Mittagessen Tofu. Tofu persönlich und Eier finde ich ist persönlich eine relativ gute Mahlzeit. Gerade wenn man den Tofu vielleicht vorher sanft etwas anbrät, dann ein bisschen Rührei dazu, Avocado, viele Kräuter, Basilikum, Knoblauch kann man auch gerne dazugeben, eventuell etwas Tomaten, Harissa-Paste ist sehr einfach, ein bisschen Meersalz und dann Feta-Käse. Bei Feta-Käse, wenn möglich, empfehle ich auch immer Rohmilch. Wie gesagt, ist relativ schwierig zu kriegen. Ansonsten sollte aber auch ein guter Bio-Feta-Käse den Job ebenfalls tun. Und zum Abendessen Lachs. Lachs empfehle ich immer, weil er insbesondere durch die intensive Farbe sehr reich an Zeaxanthin und Lutein ist. Beides enorm wichtig für deine Sehkraft. Gibt es auch als Supplement, kann man aber eben auch aus dem Lachs bekommen, wenn man gerne Lachs essen möchte. Hier empfehle ich, den Lachs entweder Dampf zu garen oder eben relativ schonend zu braten. Zum Beispiel etwas Butter oder Kokosöl. Lachs sollte man generell nur einmal wenden, das heißt von der Unterseite 1 bis 2 Minuten lang braten, dann wenden, weitere 2 bis 3 Minuten braten und servieren oder eben dampfgaren. Allzu langes Backen oder auch allzu hohes Braten würde ich persönlich wegen der wertvollen Nährstoffe nicht empfehlen. Dazu Süßkartoffeln, Brokkoli, wieder ein paar Pilze und eventuell für den Geschmack etwas Rohmilchbutter, insbesondere auch für die fettlöslichen Vitamine A, D und auch K2, was man so aus Pflanzen eigentlich nicht bekommt, nur aus Natto oder Sauerkraut. Man hat eben auch einen Tag mit sehr wertvollem, gut verfügbarem Protein. Das war's für diese heutige Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest für dich und deine Proteinversorgung einiges mitnehmen. Und ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wieder hören. Ich wünsche noch eine wundervolle Woche. Mach's gut und bis dahin. Luke.